sind Sie ja.
Ja, gerade noch geschafft.
Guten Morgen. Gute Fahrt gehabt?
Ja.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und gut gefahren?
Ja. Ja. Also wir waren da gut untergebracht in dem Hotel, haben gut geschlafen. ...26er Jahrgang, also jetzt 86 Jahre alt, eingesetzt im Großraum Hürtgenwald und dann Rückzug Niederrhein-Westfalen bis zum Harz, Harzgefangenschaft.
Tja, Gott, das sind Erinnerungen, die immer wieder hochkommen und... Wir haben uns damals geschworen, dass wir, als wir gut rausgekommen sind und das hier eröffnet wurde, solange wir noch krabbeln können, wollen wir immer mit dabei sein. Und unseren gefangenen Kameraden zu gedenken.
Heldengedenken mit Erbsensuppe. Der Hürtgenwald als Schlachtfeld der Erinnerung. Ein Feature von Frank Möller.
Eine ganz wichtige Erinnerung an einen entscheidenden Abschnitt meines Lebens. Zum Teil in sehr, sehr schlechter Erinnerung, zum Teil in ehrenvoller Erinnerung.
Ich bin jedes Jahr hier. Ich habe alles hier erlebt und bin immer bei denen. Das sind nämlich anständige Leute. Anständige Leute und wir wollen keinen Krieg. Wir machen zum Frieden.
Ein Sonntag im Oktober 2012 am Rande von Fossenack, einem kleinen Ort im nördlichen Teil der Eifel. Zusammengefunden haben sich bei trübem Herbstwetter eine Handvoll betagter Wehrmachtsveteranen, einige Bundeswehrsoldaten in Uniform und rund 2 Dutzend Ortsansässige zu einem Ritual mit festen Regeln. Es wird hier seit 1966 alljährlich vollzogen und findet auf einem Areal statt, das als Gedenk- und Mahnstätte ausgewiesen ist. Lokalpolitiker und Vertreter der Bundeswehr halten kurze Reden, Kränze werden niedergelegt, Volksmusikanten intonieren militärisches Liedgut und anschließend geht es gemeinsam zum Gedenkgottesdienst in die katholische Kirche. Am Ende wird in einer spartanisch anmutenden Halle Suppe gefasst, Erbsensuppe.
Die inzwischen um die 80 Jahre alten Männer, die hier zusammen mit anderen ihrer toten Wehrmachtskameraden gedenken, gehörten im Zweiten Weltkrieg der 116. Panzerdivision an, die sich, so will es die Legende, nach einem ihr in der russischen Steppe zugelaufenen Vierbeiner auch als Windhunddivision bezeichnet hat. Die 116. Panzerdivision bzw. ihre Vorgängerin, die 16. Panzergrenadierdivision, war beim Balkanfeldzug in Jugoslawien eingesetzt, anschließend am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt und im Frühjahr 1944 nach Frankreich verlegt worden. Seit September 1944 hatten die Windhunde an Kämpfen in Aachen, im Hürtgenwald und bei der Ardennenoffensive teilgenommen. Nach dem Krieg organisierten sich Teile von ihnen als Veteranenverband.
Dass sich die ehemaligen Wehrmachtsangehörigen einen Ort im Hürtgenwald als zentrale Erinnerungsstätte auserkoren haben, ist kein Zufall. Hier in der Nordeifel tobten die längsten Kämpfe in der Endphase des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Division um Division wurde in den Hürtgen Forest geworfen, wie die Amerikaner den Staatsforst zwischen Stolberg und Monschau bald nannten. Die Verluste waren immens hoch und die Geländegewinne gering. Für den Hürtgenwald und seine Gemeinden brachten die Kämpfe Tod und Zerstörung. Noch heute finden sich in den Wäldern Kriegsrelikte, gesprengte Bunker, überwachsene Laufgräben, gefährliche Blindgänger. Und 2 Soldatenfriedhöfe, zahlreiche Gedenksteine, Kreuze und Tafeln zeugen davon, welch tiefe Spuren die Kriegsereignisse auch in der Erinnerung der Menschen hinterlassen haben.
Bei der Pflege dieser Erinnerung spielen Lokalpolitiker der CDU, spielt auch die katholische Kirche eine wichtige Rolle. Es war daher im Jahr 2000 fast selbstverständlich, dass der Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald, Axel Buch, den Vorsitz eines neu gegründeten Fördervereins Windhunde mahnen zum Frieden übernahm, der nach der altersbedingten Selbstauflösung des Veteranenverbandes einige Jahre später dessen Nachfolge antreten sollte. Dass die Erinnerungsstätte der Wehrmachtsveteranen ihren Platz in Buchs Gemeinde fand, dafür hatte bereits ein früherer Amtskollege des Bürgermeisters gesorgt.
Hier hingekommen ist es letztendlich dadurch, dass Anfang der 50er Jahre, ich glaube 1951, ein paar ehemalige Mitglieder der sogenannten Windhund-Division nach hier gekommen sind, haben hier spontan ihre alte Geschichtsfläche besucht und haben dann davon erzählt, anderen erzählt, und man hat dann nachher aller Seelen daraus eine feste Einrichtung gemacht. Dass dann tatsächlich hier auch ein Erinnerungsort entstanden ist, hängt wohl sehr stark damit zusammen, dass der damalige Bürgermeister der Gemeinde Fossenack, Baptist Palm, selbst wohl Mitglied in der Windhund-Division gewesen ist. Wie das genau gelaufen ist, kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Da liegen aber wohl die Wurzeln dafür, dass also nachher auch Hunderte von Windhunden immer wieder hinkamen.
Seit einigen Jahren ist von einem solchen Ansturm in dem kleinen Eifelort nichts mehr zu spüren. Auch dass sich hier einst Politiker bis hinauf zum damaligen Bundespräsidenten Lübcke einfanden, ist kaum mehr vorstellbar. Für Axel Buch ist diese Zeit längst Geschichte und die eigentliche Funktion der Treffen hat sich für ihn erledigt.
Ich denke, dass mit den Windhunden selbst ich heute so gut wie gar nichts mehr verbinde, außer eben, dass sie mir in Anführungszeichen manchmal leid tun, wenn ich sie erlebe, wie sie ihre Erinnerungen selbst verarbeiten müssen. Ich glaube, dass das ganze Geschehen hier der Windhund-Division in der Vergangenheit nichts anderes war als eine riesen Vergangenheitsbewältigung, eine Rechtfertigung des eigenen Lebens. Man hat mit Pflichtbewusstsein irgendetwas gemacht, von dessen Dimension man gar nicht überschaut hat und welche Dinge damit ausgelöst wurden. Und ich glaube, dass in der Erinnerungsstätte auch wichtig war für die ehemaligen Divisionsangehörigen, um diese Vergangenheit zu verarbeiten.
Die Gedenk- und Erinnerungstreffen mit ihren festen Ritualen als Therapeutikum traumatisierter Kriegsheimkehrer? Eine Beobachtung, die vermutlich zutrifft, die aber gleichzeitig auch weitere Fragen aufwirft. Fragen danach, was aus dieser Erinnerungskultur in dem Moment werden soll, wenn die Erlebnisgeneration der Kriegsteilnehmer abtritt. Wie weit kann und soll ihre eigene subjektive Lesart der Kriegsgeschichte im öffentlichen Raum weiter Bestand haben? Und ist der mit der Erinnerungsstätte einer Wehrmachtseinheit verbundene Anspruch auf eine Mahnung zum Frieden überhaupt vereinbar?
Wer Antworten sucht, findet sie nicht unmittelbar vor Ort. Er kommt nicht umhin, sich auf eine Reise zu den Anfängen der Veteranenverbände in der Nachkriegszeit zu begeben, in der auch die Wehrmachtssoldaten der Windhund-Division ihre Wurzeln haben. Blättert man in zeitgenössischen Publikationen, stellt man fest, dass die Veteranenkultur in den 1950er und 60er Jahren einen festen Bestandteil des politisch-gesellschaftlichen Lebens der Bundesrepublik ausmachte und dass Veteranentreffen durchaus nicht nur in den Nischen unwirtlicher Gemeindehäuser oder am Rande der Städte und Dörfer stattfanden. Peter Quartflieg, Historiker an der RWTH Aachen, der seit Jahren zur Geschichte der Windhunde und zu deren General Gerhard Graf von Schwerin forscht.
Wenn wir uns anschauen, frühe 60er Jahre, veranstaltet die Windhund-Division alle zweijährige großen Divisionstreffen mit 1000 Teilnehmern in rheinischen Großstädten, in Bochum, in Aachen und so weiter. Und das sind öffentliche Ereignisse, an denen selbstverständlich auch die Öffentlichkeit in den jeweiligen Städten inklusive der gesamten politischen Nomenklatur, also die Oberbürgermeister, die Landtagsabgeordneten und so weiter, auch durch alle Parteien hinweg, an diesen Veranstaltungen teilnehmen, indem man nur an den ersten Plätzen der Stadt tagt, in denen Fackelmärsche durchgeführt werden durch die Innenstädte, in denen der Versammlungsort mit großen Windhundfahnen geschmückt wird und dieses Veteranentum einen ganz selbstverständlichen Platz im öffentlichen Leben der Bundesrepublik und der Wirtschaftswunderzeit hat.
Die bemerkenswerten Teilnehmerzahlen können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die organisierten Veteranen selbst in der Frühphase der Bundesrepublik eine Minderheit unter den ehemaligen Wehrmachtsangehörigen darstellten. Die Masse der über 10 Millionen Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die in den 50er Jahren in Westdeutschland lebten, folgten dem Aufruf, sich in Verbänden zu organisieren, nicht. Nimmt man alle Teilnehmer der größeren Vereinigungen zusammen, bleibt ihr Kreis auf 500.000 Mitglieder beschränkt. Und da durchaus nicht jeder freiwillig und begeistert in der Wehrmacht gedient hatte, ist es nicht unwahrscheinlich, dass nach dem verlorenen Krieg viele ähnlich dachten wie der spätere Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll, der um eine Spende für das Windhund-Mahnmal gebeten, den Verband 1968 mit klaren Worten abblitzen ließ.
Würde Ihre Division sich gleichzeitig darum kümmern, in den Dörfern und Städten, aus denen Ihre Angehörigen stammen, Denkmäler und Gedenksteine für die ermordeten Juden, die misshandelten russischen Kriegsgefangenen zu errichten? Das wäre eine Aufgabe. Ja, ich war Soldat, 6 Jahre lang. Und gerade deswegen haben alle Zusammenkünfte von Ehemaligen für mich einen unvermeidlich brahmabasierenden Charakter.
Tatsächlich hatte Böll einen wunden Punkt im Geschichtsbild der Veteranenverbände berührt. An einer kritischen Bestandsaufnahme des Krieges, an einer Klärung der Schuldfrage oder der Mittäterschaft an Kriegsverbrechen war den organisierten Veteranen nie gelegen.
Dieses Geschichtsbild vereinfacht ausgedrückt sagt, wir akzeptieren, dass Hitler ein Verbrecher war, wir akzeptieren, dass der Zweite Weltkrieg kein positiver Krieg gewesen ist, aber wir waren nur die einfachen Befehlsempfänger einer politischen Führung, die als hochprofessionelle Soldaten eben bestmöglich ihren Dienst verrichtet haben, mit den immer wiederkehrenden Schlagworten Pflicht, Erfüllung, Ehre.
Durch die offizielle Politik der Bundesregierung konnten sich die Windhunde, wie alle übrigen Wehrmachtssoldaten auch, schon früh in ihrem Selbstbild bestätigt fühlen. Um sich die Mitarbeit der ehemaligen Soldaten und ihrer Führungselite in der neuen Demokratie und bei der Erbringung des künftigen Wehrbeitrags zu sichern, sie gleichzeitig parteipolitisch zu binden und der Entstehung nationalistischer Organisationen vorzubeugen, hatte Bundeskanzler Adenauer in einer turbulent verlaufenden Debatte des Deutschen Bundestages am 3. Dezember 1952 eine Ehrenerklärung für die deutschen Wehrmachtssoldaten abgegeben. Auf Seiten der Sozialdemokraten und Kommunisten erntete er dabei heftigen Widerspruch.
Ich möchte heute und vor diesem Hohen Hause im Namen der Bundesregierung erklären, dass wir alle Waffenträger unseres Volkes, die im Namen der hohen soldatischen Überlieferung ehrenhaft zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen. Wir sind überzeugt, dass der gute Ruf und die große Leistung des deutschen Soldaten trotz aller Schmähungen während der vergangenen Jahre in unserem Volke noch lebendig sind und auch bleiben werden. Es muss unsere gemeinsame Aufgabe sein, und ich bin sicher, wir werden sie lösen, die sittlichen Werte des deutschen Soldatentums mit der Demokratie zu verschmelzen.
Adenauers Erklärung stammte nicht aus dem Kanzleramt. Sie war in der Geschäftsstelle des Verbandes Deutscher Soldaten formuliert worden. 2 Wochen nach ihrer Verlesung sah sich der Kanzler auf Nachfrage sogar zu der Ergänzung genötigt, dass seine Ehrenerklärung auch alle Angehörigen der Waffen-SS einschließe, soweit sie ausschließlich als Soldaten ehrenvoll für Deutschland gekämpft hatten.
Von der Führung des Verbandes der 116. Panzerdivision wurde Adenauers Erklärung mit Genugtuung aufgenommen und im eigenen Verbandsorgan, dem Windhund, entsprechend kommentiert. Interne Kontroversen um die für den Veteranenverband verbindliche Geschichtsauffassung blieben dennoch die Jahrzehnte über virulent. Wie sollte man sich zum Beispiel zum deutschen militärischen Widerstand gegen Hitler positionieren? Welche Haltung zu der in den 70er Jahren diskutierten Frage einnehmen, ob der Kampf gegen die Sowjetunion ein Präventiv- oder ein Angriffskrieg war? All das beschäftigte das Veteranennetzwerk und führte auch zu Zerwürfnissen. Unangetastet blieb dabei der von Adenauer offiziell unterfütterte Konsens, dass man Teil einer sauberen Wehrmacht mit anständigen Soldaten und vorbildlichen Offizieren gewesen sei und ehrenvoll gekämpft habe.
Mit diesem Selbstbild ließ sich bis gegen Ende der 80er Jahre einigermaßen bestehen. Spätestens jedoch, als die vom Hamburger Institut für Sozialforschung entwickelte Ausstellung »Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht« Mitte der 90er Jahre ihren Zug durch die Bundesrepublik antrat und eben jenes Bild von der sauberen Wehrmacht nachhaltig erschütterte, beschleunigte sich der Ansehensverlust der ehemaligen Wehrmachtssoldaten in der Bevölkerung rapide. Die Windhunde reagierten, wie andere Veteranenverbände auch, mit ohnmächtiger Wut auf die Infragestellung ihres Selbstverständnisses und ließen sich nun sogar auf fragwürdige Allianzen ein.
In dem Zusammenhang ist es dann natürlich mit einer gewissen Bitternis behaftet, dass man dann ausgerechnet revisionistische Historiker beispielsweise erlaubt, im Verbandsmitteilungen dann ihre Sicht beispielsweise auf die Wehrmachtsausstellung darzustellen und man ja in Fahrwasser dann einer sehr rechten Einstellung kommt, die eigentlich mit dem ursprünglichen Geschichtskonsens der Windhunddivision und im Prinzip aller Wehrmachtsveteranen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Da werden dann plötzlich Allianzen geschmiedet, die sicherlich nicht im Interesse beispielsweise auch eines Gerd Graf von Schwerin gelegen hatten, der stets sich bemüht hat, rechte oder rechtsradikale Tendenzen, möchte ich sagen, innerhalb seines Verbandes zu bekämpfen, die es auch gegeben hat schon in den 60er, 70er Jahren.
Plötzlich fanden sich selbst explizit ausländerfeindliche Beiträge in der Verbandszeitschrift. Es wurde gegen das angebliche Asylantenunwesen, gegen Scheinasylanten und gegen den Bau von Moscheen gehetzt. Antideutsche und antinationale Einstellungen wurden angeprangert. Der Bannstrahl von Redaktion und Vorstand des Windhundverbandes traf jetzt immer häufiger Historiker und Journalisten, die sich kritisch mit der Geschichte der Wehrmacht auseinandersetzen. Zu einer inhaltlichen Beschäftigung mit deren Forschungsergebnissen kam es aber kaum. Im Windhund dominierte das pure Ressentiment. Mit der letzten Ausgabe der Verbandszeitschrift im Jahr 2005 fanden die Ausfälle ihren Höhepunkt. Der Vorstandsvorsitzende Wenzel Borgert nahm die Entfernung des Windhund-Emblems aus dem Wappen des Panzergrenadierbataillons 212, das 1972 die Patenschaft für den Traditionsverband übernommen hatte, zum Vorwand einer wirren Suada gegen Rückkehrer aus dem Exil, gegen die Frankfurter Schule und gegen die 68er, denen er anlastete, die Umerziehung der Deutschen im Namen der Sieger betrieben zu haben und weiter zu betreiben.
Es ist ein Skandal, was man mit uns macht. Es fehlen einem die Worte dazu. Was erlauben sich so einige junge Schnösel denn noch? Wir stellen uns die Frage, in welchem Land leben wir eigentlich? Ist es noch ein christliches Abendland?
Der letzte amtierende Vorstand der Windhund-Veteranen hat den Verband nicht nur für Positionen geöffnet, die ihn attraktiv und anschlussfähig für rechtsextreme Kreise machten, er hat auch dazu beigetragen, Legenden über die Kriegsereignisse im Hürtgenwald in seiner Verbandszeitschrift weiter fortzuschreiben, die einer Überprüfung kaum standhalten, die aber bis heute kritiklos weiter kolportiert werden. An diesen Mythen und Legenden zu kratzen, ist eine Sisyphusarbeit. Einer, der sich seit Jahren in Filmen, Publikationen und auf Führungen bemüht, die regionale Geschichte gegen den Strich ihrer Verklärungen zu bürsten, ist Achim Kohnejung, Publizist und Vorstandsvorsitzender der Kohnejung-Stiftung Kultur, die sich unter anderem die Förderung einer kritischen regionalen Geschichtsforschung zum Ziel gesetzt hat. Kohnejung nimmt mich mit auf eine Fahrt in die Eifel.
Wir haben ja für die Gemeinde Hürtgenwald hier Wanderwege, historisch-literarische Wanderwege eingerichtet. Und man sieht uns natürlich aber auch als eine Konkurrenz. Sie wissen ja, dass ich von Beruf auch Kabarettist bin und deswegen mache ich das mal hier kurz nach. Der oft gehörte Satz ist, Sie sind aber nicht von hier. Und danach kommt dann meistens, und sie waren auch nicht dabei. Ne? Und deswegen sage ich dann immer, ja, deswegen mache ich auch nichts über die Römerzeit, weil da war ich auf keinen Fall dabei. Also ich denke mal, das Problem von lokaler Geschichtsaufarbeitung ist immer, dass man lokal die Geschichte in seiner Sichtweise sehen will. Und dass man sie auch als einen Teil des Eigentums ansieht. Also jeder, der da von außen reinkommt, das ist jetzt nicht nur im Hürtgenwald so, das ist überall so, der ist ein Eindringling, den muss man vertreiben, weil der stört Kreise. Das hat teilweise ganz praktische Gründe. Versuchen Sie mal etwas über die Judenverfolgung in der Zülpicher Börde zu machen, die ja bis 38 eine ganz reiche jüdische Bevölkerung hatte. Naja, da werden sie heute noch große Widerstände erleben. Warum? Weil die Leute, die am meisten dagegen sein werden, sind die, die in ehemals arisierten Häusern wohnen. Also das heißt, lokale Geschichtsaufarbeitung hat ja auch immer damit zu tun, die eigene Geschichte oder die eigene Familiengeschichte sauber zu halten. Oder in diesem Falle wie im Hürkenwald, sich zum Beispiel als Opfer zu sehen. Das stimmt ja auch in einem Teil. Die Bevölkerung, die aus der Evakuierung zurückkam, die hat hier eine vollkommen zerstörte Landschaft gesehen. Aber deswegen zu behaupten, man könne hier am besten über den Krieg reden und an den Frieden mahnen, weil man hier die Grausamkeit des Krieges am meisten von allen gesehen habe, ist natürlich auch nicht wahr. Denn das kann man ja mal gerne den Leuten in Warschau erzählen. Die werden das sicherlich anders sehen.
Nach der Fahrt durch beschauliche Dörfer und dichte Waldabschnitte halten wir in unmittelbarer Nachbarschaft zur Erinnerungsstätte der Windhunde.
Wir sind hier am Soldatenfriedhof Fossenack. Das ist einer von zwei Friedhöfen. Es gibt noch einen zweiten. 1955 wurde hier der Leichnam des Generalfeldmarschall Models beigesetzt, der hier in der Mitte des Friedhofes liegt.
Dann steigen wir doch mal aus und schauen uns das mal an. Es ist raues Eifelwetter, es regnet und es stürmt etwas.
Ja, also Walter Model war Generalfeldmarschall und er war der Oberkommandierende der Heeresgruppe B, deren Einheiten hier im Hürkenwald gekämpft haben. Model selber hat Selbstmord begangen im Ruhrkessel Ende April 1945. Übrigens kurz nachdem er noch Todesurteile gebilligt und auch unterschrieben hatte gegen Zivilisten, die sich ergeben wollten. Das war alles wenige Tage vor Kriegsende. Angeblich heißt es, Model hätte seinen letzten Wunsch geäußert, in der Reihe seiner Kameraden beerdigt zu werden. Aber aus den Unterlagen des Volksbundes ergibt sich, dass er genau das Gegenteil verfügt hat. Man solle ihn dort begraben, in dem Wald, in der Nähe von Duisburg. Und er möchte nicht mehr exhumiert werden. Mitte der 50er Jahre ist er exhumiert worden und hierhin gebracht worden. Warum, lässt sich heute nicht mehr genau klären.
Also er liegt quasi in der Mitte des Friedhofs.
In der Mitte des Friedhofs, umringt von seinen ehemaligen Soldaten. So wird auch die Legende erzählt. Er habe das so gewünscht, das ist aber gar nicht wahr. Tatsache ist, dass man bei seiner Exhumierung von dem Wald bei Duisburg hierhin einen hier ruhenden, unbekannten Soldaten exhumiert hat und ganz nach außen gelegt hat.
Ein Generalfeldmarschall, überzeugter Nationalsozialist, der nun an einem Ort begraben liegt, wo er nie liegen wollte, das ist längst noch nicht das Ende der Ungereimtheiten. Am Eingangsportal der Kirche von Fossenack, die wir auch wegen eines von den Windhunden gestifteten und mit ihrem Emblem versehenen Fensters angesteuert haben, ist von 68.000 Kriegsopfern um Fossenack die Rede. Die Verbandszeitschrift nennt gar 80.000 Tote. Was ist dran an der unglaublich hohen Zahl?
Der Hürkenwald ist ja eigentlich auch ein totaler Nebenkriegsschauplatz. Also so wie das Bild erzählt wird, haben wir hier eine riesige Schlacht mit 68.000 Toten. Das klingt dann so wie das Stalingrad des Westens oder das Verdun der Eifel. Also diese Begrifflichkeiten gibt es ja tatsächlich. Und natürlich, wenn ich solche Begriffe wie Verdun und Stalingrad einführe, da muss ich auch eine dementsprechende hohe Totenzahl haben. Sonst hinkt der Vergleich. Ja. In Wirklichkeit haben wir hier 10.000, 12.000 Tote. Das ist aber für dieses kleine Gebiet wahnsinnig hoch. So, und diese Zahl hätte man immer wissen können. Was mich nur ärgert ist, warum man frühere Fehler nicht korrigieren kann. Ich bin ja auch am Anfang von dieser Zahl von 68.000 ausgegangen und habe die auch, ganz ehrlich gesagt, auch propagiert. Aber da sage ich auch mea culpa. Ich habe das selber auch gemacht, weil ich aber eben keine besseren Quellen zur Verfügung hatte am Anfang.
Achim Kohne-Jung, der den Mythen und Legenden um die Kriegsereignisse im Hürtgenwald so hartnäckig nachspürt, hat sich damit nicht nur Freunde gemacht. Dennoch wird seine Arbeit in der Region auch geschätzt. 2009 bat ihm Bürgermeister Axel Buch, einen Workshop zu moderieren, der einem zentralen Problemfeld der Geschichtsvermittlung in seiner Gemeinde galt. Einem Kriegsmuseum, das aus einer privaten Sammlung von Militaria hervorgegangen ist. Die Gemeinde hatte diese Sammlung einschließlich zweier Pavillons dem lokalen Geschichtsverein zur Verfügung gestellt. Mitglieder des Vereins unterhalten das Museum ehrenamtlich. Kritiker bemängeln seit Jahren, dass es sich dabei um eine Waffenschau handelt, die das Militärische verherrlicht und ein fragwürdiges Geschichtsbild transportiert.
An dem Workshop, zu dem die Gemeinde geladen hatte, waren neben Vertretern des Landschaftsverbands Rheinland und des Museumsvereins auch Peter Quadflieg und Carola Finks, stellvertretende Direktorin des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, beteiligt. Am Ende der Veranstaltung hatte man sich darauf geeinigt, den wissenschaftlichen Sachverstand zu einer Begutachtung des Museums zu nutzen. Daraus entwickelte sich ein gemeinsames Projekt der beiden Hochschulen in Aachen und Köln.
Das wichtigste Ergebnis des Gutachtens ist erstmal, dass wir festgestellt haben, dass das Museum keine schlüssige Konzeption hat. Und eine wichtige Voraussetzung überhaupt für eine Neuaufstellung des Museums wären Diskussionen über eine neue Ausrichtung. Das heißt zum Beispiel strikte Trennung von Sammlung und Ausstellung, Inventarisierung überhaupt erstmal der Sammlung, um sozusagen zu klären, woher kommen die einzelnen Stücke, die dort gezeigt werden. Und natürlich im Zuge dieser gesamten Neuausrichtung auch eine Reflexion darüber, wie man mit bestimmten NS-Symbolen umgeht und wie man auch bestimmte Themenbereiche einordnet und interpretiert. Das alles sind Maßnahmen, die natürlich ineinandergreifen. Und es reicht dann eben nicht zu sagen, wir räumen jetzt mal die Steinzeitsammlung raus und machen eine andere Ecke für ein Thema Evakuierung frei oder so, wie es zurzeit geschieht, sondern das müsste wirklich in einer Gesamtschau kritisch überprüft werden.
Nach der Übergabe der Studie riss der Kontakt zwischen den lokalen Akteuren und den Wissenschaftlern ab. Rainer Falder, der dem Geschichtsverein seit 13 Jahren angehört und seit einem Jahr dessen Vorsitzender ist, zu der Reaktion seines Vereins auf die Studie.
Also es ist wahrscheinlich wie bei jeder Kritik, die man bekommt, das ist natürlich gespalten. Einerseits war man natürlich etwas brüskiert, etwas schockiert auch über diese doch deutlichen Worte. Aber als sich das so ein bisschen gelegt hatte, so diese Aufregung, dann hat man natürlich dann schon gesagt, ja, also das sind ganz klar interessante Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Und wir gehen hin und arbeiten an den Punkten. Wir arbeiten diese Punkte nach und nach ab.
Kritik am schleppenden Verlauf der Veränderungen und vor allem daran, dass lediglich an Einzelpunkten nachgebessert wird, ohne die Gesamtausrichtung des Museums zu verändern, wehrt Falder aber ab.
Wenn man uns heute vorwirft, es ist noch nichts passiert, das kann man so nicht stehen lassen. Man muss also ganz klar sagen, es ist was passiert, aber es ist passiert alles in kleinen Schritten. Wir selbst sind ja auch immer noch im internen, nennen Sie es auch durchaus ein interner Konflikt, dass wir mit uns noch nicht so ganz klar sind, wie wir die ganze Sache noch intensiver aufarbeiten. Wir sind in diesem Prozess drin und wir stellen uns einfach auch diese Fragen. Ja, aber es ist ein Prozess, der noch im Gange ist.
Für Unverständnis bei den wissenschaftlichen Gutachtern hatte auch gesorgt, dass in dem Museum ein eigener Bereich für die Selbstdarstellung der Windhunddivision freigegeben wurde. Für ein Museum immerhin eine ungewöhnliche Entscheidung. Warum wurde dieses Privileg überhaupt eingeräumt?
Der Träger dieser Ausstellung ist der Förderverein Windhunde e.V. und der Vorsitzende ist ja der Herr Helmut Rösseler. Warum räumt man? Also es ist, wie Sie schon sagten, also es ist eine Selbstdarstellung der noch überlebenden Veteranen, die, es ist ja höchstens noch eine Handvoll Veteranen, die noch leben. Genau, also es ist einfach ein Punkt, der noch bearbeitet werden muss. Das sehe ich auch ganz genauso wie Sie, ja. Mehr kann ich und möchte ich jetzt auch dazu nicht sagen. Dieser Teil des Museums ist eine Wechselausstellung, ist Gast im Museum.
Wer den von Rainer Falder angesprochenen Helmut Rösseler im kleinen Eifelort Gai besucht, trifft auf einen bodenständigen Mann, der auch austeilen kann, wenn er sich angegriffen fühlt. Rösseler ist der Ortsvorsteher von Gai. Für die Erinnerungsanlage der Windhunde hat er sich persönlich und als Vorsitzender des Fördervereins immer wieder eingesetzt. Dass sich an der Art der jährlichen Gedenkfeiern etwas ändern muss, sieht auch er so.
Wir sind in der Überlegung, etwas zu verändern, aber wir wissen ehrlich gesagt genau im Moment noch nicht, wie wir es verändern können. Nur wenn wir jede Sache, die irgendwie eine Historie hat und man lässt sie einmal fallen oder fängt an, die zu verkleinern oder runterzufahren, das ist irgendwie das Aus nachher.
Das Aus könnte aber auch auf leisen Sohlen kommen. denn schon längst besteht vor Ort kein Konsens mehr über die Auswahl der Redner der Gedenkveranstaltungen. In den vergangenen Jahren trat auf Einladung Rösselers jeweils ein Oberstleutnant der Offiziersschule des Heeres in Dresden auf, dessen Wurzeln ebenfalls in der Region liegen, Mario Krämer. Krämers Wortbeiträge, die er als Vertreter der Bundeswehr in Uniform hält, sind umstritten. Die Gedenkveranstaltung im zurückliegenden Jahr nutzte er beispielsweise zu einer befremdlichen Attacke gegen die Europäische Union.
Aus den Medien war zu entnehmen, dass der Friedensnobelpreis des Jahres 2012 der Europäischen Union verliehen worden ist. Kaum war die Entscheidung verkündet, ging unter den maßgeblichen Politikern der EU das Gezänk los, wer denn den hohen Preis für diese Institution entgegennehmen darf. Man mag über die Sinnhaftigkeit einer unpersönlichen Institution wie der EU einen solch hohen Preis zu verleihen denken, was man will. Aber das Gerangel um die Möglichkeit, als Politiker im Rampenlicht stehen zu können, zeigt mir, dass der Sinn und die Wertigkeit einer der höchsten Auszeichnungen, die die Welt zu vergeben hat, bei diesem Akt in den Hintergrund zu treten drohen.
Wird ein solcher Redner den Veranstaltern von außen vorgesetzt?
Nein, ich bitte ihn darum, ob er da ein paar Worte sagen kann. Bis vor einigen Jahren war das so, dass immer einer von den Windhunden gesprochen hat. Aber die sehen sich nicht mehr in der Lage, einen zu benennen, der da noch klare Worte sagen kann. Und dann haben die gesagt, guck doch mal. Ne? Und dann haben wir gedacht, hier vom Vorstand, wenn das jemand ist, der bei der Bundeswehr an der Schule ist und alles, ne, er muss auch schon mal bei seinem Chef antanzen. Ne? Mit dem Originaltext ist auch schon mal angeschissen worden von welchen hier aus Düren. Ne? Wir versuchen es zu bessern, dass keine Irritationen entstehen.
Die aber sind längst entstanden. Der Bürgermeister der Gemeinde meidet inzwischen die Veranstaltung, für die die Gemeinde offiziell noch als Ansprechpartnerin firmiert.
Ich war beim letzten Mal nicht dabei. Ich werde auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr dabei sein. Punkt 1. Punkt 2. Ich kann auch nichts dazu sagen, was gesagt worden ist. Bei Herrn Krämer weiß ich, dass ich mich mit vielem von dem, was er sagt, nicht identifizieren kann.
Wenn aber bereits der Bürgermeister der Gemeinde die Veranstaltung des Windhundvereins meidet, besteht dann nicht unmittelbarer Handlungsbedarf?
Ja, sehe ich auch so. Ne? Nur er sollte mir das mal lieber selber sagen, ne? Oder dem Vorstand der Windhunde. Könnte er mal schriftlich äußern.
Also das ist bisher nicht geschehen?
Nee, nein.
Helmut Rösseler selbst hatte auf der letztjährigen Gedenkveranstaltung am 14. Oktober in seinem Redebeitrag, wie er es formulierte, einige selbstherrliche Historiker attackiert.
Seit der Fachtagung 2008 im Museum, da muss ich wohl dabei sagen, da war ich schon der Vorsitzender vom Geschichtsverein, den habe ich ja erst seit einem Jahr abgegeben, und gleichzeitig von dem Windhundförderverein auch der Vorsitzende. Und da fing man schon an im Museum, obwohl es sich nur um das Museum ging, das da zu vermischen, ne? Weil hinten eine kleine Ausstellung war von den Windhunden. Dann kam ja in Aachen die Sache mit der Aberkennung der Schwerinstraße. Das waren genau die gleichen Herren, die auch bei uns auf dieser Fachtagung waren, der Quadflieg, Rass. Und dann haben sie sich richtig da reingekniet und stand in der Zeitung letzten November im Bericht Mythen und Verehrung im Hürtgenwald. Ne? Da wurde dann alles als Verehrung hingestellt. Ne? Auch die Soldatenfriedhöfe wurde angezweifelt, ob Model da noch richtig liegt. Ne? Und also Scherzen.
Was Helmut Rösseler hier als Bedrohungsszenario ausbreitet, stellt sich aus Sicht der Angesprochenen ganz anders dar. Ging doch die Umbenennung der Graf-Schwerin-Straße in Aachen auf ein Auftragsgutachten der Stadt zurück, das die RWTH 2007 vorgelegt hatte und das fachlich unstrittig war. Die Historikerstudie, an deren Abfassung auch Peter Quadflieg beteiligt war, hatte Nachkriegsmythen um die Stilisierung Schwerins zum angeblichen Retter von Aachen in der Endkriegsphase dekonstruiert. Das Gutachten hatte für Diskussion gesorgt und deutlich werden lassen, dass es in der Diskussion um den ehemaligen General und seine Windhunddivision zwei Richtungen gab, die sich unversöhnlich entgegenstanden. Die einen wollten an der Lesart, die bislang vorwiegend von den Windhunden selbst verbreitet worden war, um jeden Preis festhalten, die anderen setzten auf weitere wissenschaftliche Aufarbeitung und eine Neubewertung.
Also ich möchte diese Lesart bewahren, sage ich mal ganz ehrlich, weil zum Beispiel die Frau Dr. Finks schreibt, schriftlich niedergelegt, ne, wir werden auch bei den Windhunden noch etwas finden. Das ist für mich ein Zeichen, dass man nicht nur sucht, sondern krampfhaft sucht für irgendwas, sage ich mal, wo sich keiner mehr wehren kann, in den Schmutz zu ziehen.
Das, was dort praktiziert wird seit vielen Jahrzehnten, ist ja sehr stark an ein Helden- und Opfergedenken ausgerichtet. Und es ist natürlich überhaupt nicht zeitgemäß angesichts der inzwischen vorliegenden Erkenntnisse, dass man eine Wehrmachteinheit derartig glorifiziert. Und leider versperren sich maßgebliche Akteure einer kritischen Reflexion. Und wenn sie mit Sachargumenten nicht mehr weiterkommen, greifen sie zu Beleidigungen. Das ist bedauerlich, weil das für mich keine Basis für eine Zusammenarbeit ist.
Konfliktlinien, wie sie in den Äußerungen von Helmut Rösseler und Carola Finks deutlich werden, entstehen häufig, wenn lokale Identitäten und Erinnerungsgemeinschaften gegen vermeintliche Einmischungen von außen verteidigt werden. Da steht Wissenschaft gegen Heimatforschung, wildes Sammeln gegen konzeptionelles Planen, Stadt gegen Land. Man könnte darüber achselzuckend hinweggehen, wenn es nicht ein besorgniserregendes Negativszenario für die Entwicklung der Region gäbe.
Die allerletzten Personen, die tatsächlich persönlich mit dem Schicksal dieser Panzerdivision im Zweiten Weltkrieg in Berührung standen, werden auf absehbarer Zeit nicht mehr leben und nicht mehr an der Erinnerung teilhaben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man überlässt das Feld mit diesen Blaupausen, die diese Generation geschaffen hat, unkommentiert, unverändert, unangepasst an die Zeit, einer kleinen Gruppe, die sich dafür interessiert, aus welchem Grund auch immer. Dann wird man aber im Sinne eines Bad-Szenarios als Adressatenkreise lediglich Militaristen und Personen, die aus politischen Gründen diese Dinge verherrlichen oder interessieren, ansprechen. Das heißt, die normale Bevölkerung oder der durchschnittliche Interessierte, der aber aufgrund der größeren zeitlichen Distanz und der nicht mehr persönlichen Tangiertheit eine ganz normale Distanz zu einem solchen historischen Ereignis hat, der wird über diese Form der Kommunikation und über diese Form der Geschichtsvermittlung nicht mehr angesprochen werden. Und der Kult um die 116. Panzerdivision wird verkommen zu einem Kult von Neonazis und Waffen- und Uniformnarren.
Weist man in der Gemeinde Hürtgenwald auf diese Gefahr hin, wird rasch abgewunken.
Also ich sehe heute wenig Potenzial und auch wenig Aufmerksamkeit bei rechten Gruppierungen hier im Hürtgenwald, sich offiziell den als Anziehungspunkt zu nehmen. Im Gegenteil, ich denke oft, das ist in anderen Bereichen wesentlich stärker der Fall, die gar nicht so weit weg sind von hier.
Es ist ja so, dass diese Menschen sich nichts zu erkennen geben. Die kommen ja nicht hier rein und sagen, wir sind Rechtsradikale und wir halten jetzt hier eine Gedenkfeier ab. Sie kommen nicht mit den äußeren Zeichen, also das klassische Springerstiefel oder Glatze oder Bomberjacke. Diese Klientel, die haben wir hier nicht.
Wenn wir die Gedenkfeier machen, rufe ich hier den Ortspolizisten an. Der kommt mit seinem Dienstwagen, stellt den dahin. Noch nie irgendwas vorgefallen. Und man wirft uns immer vor, dieses Denkmal könnte ein Anziehungspunkt für Rechte sein, ne? Ist uns nichts bekannt, noch niemals welche gesehen worden. Also so wenig scheint es Anziehungskraft zu haben.
Der einhellige Tenor überzeugt mich nicht. Um mehr zu erfahren, treffe ich Dominik Clemens. Er ist Koordinator des lokalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus in Aachen und beobachtet die rechte Szene seit Jahren. Wir sitzen vor einer Karte und über einigen Bildern.
Wenn man sich das auf der Karte anschaut, stellt man fest, dass die Gemeinde Hürtgenwald eigentlich im Zentrum einer Region liegt, die in NRW als einer der Handlungsschwerpunkte der Neonazi-Szene gilt. 20 Kilometer westlich beginnt die Stadt Aachen, nach Osten schließt dann die Stadt Düren an und auch der Kreis Heinsberg ist nicht so fern und das sind eben die Gebiete, die in den vergangenen Jahren also sehr stark von Aktivitäten neonazistischer Gruppen betroffen waren. Und daher ist auch der Hürtgenwald für diese organisierte Neonazi-Szene relativ leicht auf kurzen Wegen zu erreichen.
So, hier sind drei Bilder aus dem Jahr 2002. Was zeigen die?
Also man sieht auf diesen Fotos aus dem Jahr 2002 eigentlich eine Szenerie auf dem Friedhof in Fossenack. Dort ist eine Gruppe von etwa 40 Personen zu sehen. Und auf einem weiteren Foto sieht man dann, da wurde auch ein Kranz niedergelegt mit der Aufschrift »Wir gedenken unseren gefallenen Helden, Kameradschaft Aachener Land«. Also diese Gruppe, die im August 2012 dann schließlich verboten worden ist, die aber schon kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2001 dann dort oben im Hürtgenwald Aktivitäten entfaltet hat.
Ein anderes Foto aus dem Jahr 2012, aufgenommen am Volkstrauertag auf dem Friedhof Vossenack. Zwei Kränze mit Schleifen, einer mit dem Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik, der zweite mit der Aufschrift »Kriegsgräberstiftung, wenn alle Brüder schweigen«.
Dieser Kranz, der im vergangenen Jahr abgelegt wurde von der Kriegsgräberstiftung, wenn alle Brüder schweigen, ist ein Hinweis darauf, dass in Hürtgenwald nicht nur Neonazis auch an den Gedenken teilnehmen, sondern eben auch alte Nazis, also die alten Kämpfer aus Wehrmacht und auch der Waffen-SS, denn diese Kriegsgräberstiftung ist gegründet worden Anfang der 90er Jahre und zwar als eine Art Nachfolgeorganisation der HIAG, der Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS und die dann die Jahrzehnte überdauert hat und die dann eben jetzt in diese Stiftung überführt wurde und offenbar immer noch aktiv ist und auch aktiv ist im Hürtgenwald. Das sind zwei Fotos aus dem Oktober des vergangenen Jahres. Also einerseits sieht man einige Personen, die stehen auf dem Gelände des Mahnmals der Windhunddivision und einer gestikuliert und spricht offenbar und diese abgebildete Person stammt auch aus der Gemeinde Hürtgenwald. Es handelt sich um Johann Thiessen. Das ist, ja, man kann doch sagen, ein Neonazi, der zunächst im Umfeld der NPD aktiv war, neuerdings eine Partei mit dem etwas obskuren Namen Arminiusbund gegründet hat. Und dieses Bild ist entstanden am Rande einer Veranstaltung dieser sogenannten russlanddeutschen Konservativen, die in der Nähe von Düren getagt haben und eben dann auch den Friedhof und das angrenzende Mahnmal der Windhunddivision besucht haben und anschließend dann auch weitergefahren sind nach Vossenack in das Museum. Und auf dem zweiten Bild sieht man eben, wie diese Gruppe auf dem Parkplatz steht, auf dem Weg zum Eingang ist. Und das Spannende ist eigentlich dabei, dass dort auch ein Schweizer zu sehen ist, nämlich Bernhard Schaub. Das ist jemand, der in der Szenerie der Geschichtsrevisionisten und Holocaustleugner doch eine gewisse große Rolle spielt. Das ist also schon jemand, der internationaler bekannter Rechtsextremist ist und eben dann vor Ort in Vossenack auch auftaucht.
Düster wirkende Soldatenfriedhöfe, das Kultgrab Walter Models, ein Museum, das sich vom Ruch der Zweideutigkeit befreien möchte, dabei aber kaum vorankommt. Eine Windhundgeschichte, die mehr verklärt als erklärt. Es ist nicht nur die reale Kriegsgeschichte des Hürtgenwaldes, die die Region um Vossenack zum Anziehungspunkt für Rechtsextreme und Waffen- und Uniformnarren macht. Es sind gerade auch die Inszenierungen, die erst nach dem Krieg hier entstanden sind. Und es ist das Geschichtsverständnis, das diesen zugrunde liegt.
Durch diese Stilisierung der Wehrmachtssoldaten ausschließlich zu Opfern hat man natürlich zum einen direkt einen Anknüpfungspunkt, wo auch Neonazis sich mit identifizieren können. Und wenn man da nicht grundlegend etwas an der Form des Gedenkens ändert, dann gehe ich davon aus, dass es weiterhin anschlussfähig ist aus der Perspektive der Neonazis und man muss ihnen diese Möglichkeit nehmen.
Was aber wären naheliegende Schritte zur Veränderung des Umgangs der Region mit ihrem Kriegserbe? Die Historikerin von der NS-Dokumentationsstätte in Köln schlägt zwei Maßnahmen vor, über die die verantwortliche Lokal- und Kreispolitik ernsthaft nachdenken sollte. Die erste betrifft das vom Windhundförderverein veranstaltete Erinnerungsritual.
Ich halte es für überhaupt nicht zeitgemäß und angebracht, dass es solche Gedenkveranstaltungen an Wehrmachteinheiten gibt. Und ich sehe nicht, dass es irgendeinen Sinn hätte, warum jetzt die Kinder- und Enkelgeneration sich in die Rolle von Wehrmachtssoldaten versetzen soll und Heldentum und Opfertod und Kameradschaftsgeist da beschwören soll. Von daher bin ich dafür, dass man diese Feierlichkeiten abschafft. Erst recht sehe ich keinen Sinn darin, dass sich Teile der Bundeswehr dorthin stellen, weil die Bundeswehr mit der Wehrmacht nichts zu tun hat und nichts zu tun haben sollte.
Der zweite Vorschlag zielt auf die Museumslandschaft.
Es wäre wichtig, dass man diese spannende, unglaublich spannende Geschichte, die dort zu erzählen ist, dass man die qualitativ hochwertig darstellt in einem Museum, das auch tatsächlich internationalen Standards genügt und das dann auch ein Anziehungspunkt auch für internationale Touristen sein könnte. Ich glaube, dass das Potenzial dort noch längst nicht ausgeschöpft ist. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man so etwas an dem Standort eben direkt am Windhundmahnmal macht. Dort haben Sie einen wunderbaren Ausblick in die Landschaft. Sie haben den Bezug zu den danebenliegenden Kriegsgräbern. Und Sie halten vor allen Dingen die Chance, jetzt einen Perspektivwechsel herbeizuführen, indem man nämlich die Geschichte der Windhunde und des Windhundgedenkens in der Region sozusagen historisiert.
Überlegungen, die in diese Richtung zielen, gab es sogar schon einmal. Helmut Rösseler erinnert sich.
Da sollte zum Beispiel neben dem Windhundmahnmal auf dieser großen Fläche, haben wir die Landwirte schon kontaktiert, die waren einverstanden damit, nach Vossenack rüber eine riesen Glaswand sein, wo man also das ehemalige Kampfgebiet, sage ich mal, sehen konnte. Und dann Tagesausflüge mit Büsschen, kleine Büsschen bereitstellen, hier zu den Bunkern und hier Röckerlinien und sowas hinfahren. Das war mal die Vision, ne?
Man sollte diese Pläne wieder aus der Schublade holen, sie gründlich überarbeiten und weiter konkretisieren. In einem neu konzipierten Dokumentationszentrum bestünde einerseits die Chance, ein notwendiges Korrektiv zu der überwiegend täterfixierten und mythendurchsetzten Geschichtserzählung der Region zu installieren und damit auch Impulse für eine Neuausrichtung des regionalen Geschichtsverständnisses zu geben.
Dabei böte es sich an, auch den Umgang mit der regionalen Kriegsgeschichte nach 1945 zu historisieren. Auf diese Weise ließe sich, ausgehend von der Regionalgeschichte, ein bedeutendes Kapitel der Frühgeschichte der Bundesrepublik und des Ost-West-Konflikts aufblättern. Am Beispiel des Veteranennetzwerks der Windhunde könnte man nicht nur zeigen, welche Rolle ehemalige Wehrmachtsmilitärs und deren Verbände beim Aufbau der Bundeswehr gespielt haben, es ließe sich darüber hinaus darstellen, wie und um welchen Preis es gelang, die durch den Sturz der NS-Diktatur deklassierte militärische Elite des Dritten Reiches in die Nachkriegsdemokratie zu integrieren. Dass eine so schillernde Figur wie Gerhard Graf von Schwerin, der nach 1945 nicht nur zum Berater Adenauers in Militär- und Sicherheitsfragen avancierte, sondern auch dem britischen und amerikanischen Geheimdienst zuarbeitete, Teil dieses bislang unaufbereiteten Geschichtsreservoirs ist, dürfte zusätzliche Anreize schaffen.
Geschichte erleben in freier Natur. Der Slogan der Gemeinde Hürtgenwald könnte, so verstanden, der Region ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der bundesdeutschen Museumslandschaft sichern. Dass diese Geschichtswende im Hürtgenwald allerdings neuer Impulse bedarf, wenn sie erfolgreich werden soll, davon ist nicht nur Carola Finks überzeugt.
Ich halte nach vielen Jahren der Beschäftigung mit dem Museum Hürtgenwald in seiner jetzigen Form es für vergleichsweise aussichtslos, dass mit diesem Verein sozusagen eine Neuausrichtung des Museums gelingt. Meiner Meinung nach müssten sich andere Instanzen einschalten, um das Ganze auf einem akzeptablen Niveau zu betreiben, und da würde mir einfallen etwa der Landschaftsverband Rheinland, der ja eine ganze Menge herausragender Museen betreibt und betreut. Und natürlich müssten der Kreis mit ins Boot genommen werden und auch die Gemeinde Hürtgenwald und das Land Nordrhein-Westfalen generell. Ich denke auch an die Landeszentrale für politische Bildung. Wenn diese Akteure sich einig sind, dort was Sinnvolles zu tun, dann könnte das auch funktionieren.
Heldengedenken mit Erbsensuppe. Der Hürtgenwald als Schlachtfeld der Erinnerung. Sie hörten ein Feature von Frank Möller. Es sprachen Valentin Stroh, Klaus-Dieter Klausnitzer und Walter Gontermann.
Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Claudia Katanek, Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.